RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Die USA und der Iran haben Verhandlungen über das iranische Atomprogramm aufgenommen. Die Gespräche finden im Oman statt. Zunächst laufen die Verhandlungen nur indirekt. Der Iran wird durch Außenminister Araghchi vertreten, die USA durch den Sondergesandten Witkoff. US-Präsident Trump hatte dem Iran direkte Verhandlungen über ein neues Atomabkommen angeboten. Er droht aber auch mit militärischen Konsequenzen, sollte das Land sich nicht gesprächsbereit zeigen. Israel will seine Militäroffensive im Gazastreifen offenbar deutlich ausweiten. Verteidigungsminister Katz sagte, es werde fast das gesamte Palästinensergebiet betroffen sein. Er rief die Bevölkerung auf, so wörtlich die Kampfgebiete zu verlassen. Insbesondere veröffentlichte die Armee einen Evakuierungsaufruf für die Stadt Khan Yunis. Heute Morgen waren nach Armeeangaben 3 Raketen aus dem südlichen Gazastreifen auf Israel gefeuert und abgefangen worden. Der Vorschlag von Unionsfraktionsvize Spahn für einen neuen Umgang mit der AfD ruft Kritik hervor. Der SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus Saleh sagte dem RBB, wer Rechtsextremisten gleichstelle mit der demokratischen Opposition, relativiere die Gefahr für Gesellschaft und Demokratie. Aus dem Hauptstadtstudio Uwe Jahn.
Im Umgang mit der AfD rät Spahn zu einer richtigen Balance. Bei der Besetzung der Bundestagsausschüsse empfiehlt er, die AfD zu behandeln wie jede andere Oppositionspartei auch. Was im Klartext heißen könnte, ihr beispielsweise den Vorsitz im Haushaltsausschuss zu überlassen.
Die Finanzminister der Europäischen Union haben heute über die Aufrüstung Europas beraten. Der Gastgeber des Treffens, Polens Finanzminister Domanski, hat die Verteidigung des Kontinents als derzeit drängendste Frage bezeichnet. Er begrüßte, dass die EU-Kommission den Mitgliedstaaten die Aufrüstung durch milliardenschwere Darlehen erleichtern will. Im Gespräch ist auch eine zwischenstaatliche Stelle, die Rüstungsgüter zentral für alle bestellt. Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat gegen Darmstadt unentschieden gespielt. Die Partie im Berliner Olympiastadion endete am Nachmittag 1:1. Hertha belegt aktuell Tabellenplatz 12. Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben eine weitere Niederlage kassiert. Ihr Bundesligaspiel in Jena verloren sie 0:1. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag sonnig oder leicht bewölkt, in Richtung Oder, nice teils noch wolkiger. Höchstwerte 16 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Buch 14 und in Rathen um Havelland 15 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkig, später auch Schauer und Gewitter bis 24 Grad. Die Zeit 15.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Die Bundesliga.
Präsentiert von Tipico. Die Sportwette.
Eine weitere Runde. Hallo Fußballfans.
Hallo Sportsfreunde.
Herzlich willkommen, sagen Thomas Kroh und
Lars Becker.
Union Berlin gastiert heute zwar beim deutschen Meister, aber der Knaller dieses Spieltages, der böllert heute Abend in München.
Ist es noch eins oder ist es das längst nicht mehr? Ein Spitzenspiel? Ein Topspiel?
Nennt es, wie ihr wollt. Klassiker.
Bayern München gegen Borussia Dortmund.
Es ist das größte Spiel des deutschen Fußballs. Und zwar unabhängig von der Tabellensituation.
27 Punkte Rückstand hat der BVB auf Spitzenreiter München. Auch wenn bei diesem Klassiker aktuell nur ein Team Spitze ist, an die letzten beiden Partien denkt man in Dortmund gerne.
Gittens, der sich durchsetzt auf dem linken Flügel gegen Leimer in höchstem Tempo, schon drin im Strafraum, hat den Ball am linken Fuß, schießt Tor!
Punkteteilung im Hinspiel in Dortmund. Beim letzten Gastspiel in München gewann der BVB. Spitzenspiel, Topspiel, Klassiker.
Das ist mir scheißegal.
Bayern München gegen Borussia Dortmund in voller Länge bei Sportschau Live.
Ab 18.30 Uhr zu hören im Stream auf sportschau.de.
Und bis es soweit ist, gibt's dieses Fünferpack zum Aufwärmen.
Neben Leverkusen gegen Union, Mönchengladbach will in den Europacup. Freiburg besucht heute den Borussia-Park.
Nordderby an der Förde, Kiel gegen St. Pauli.
Abstiegsgespenst im Ruhrstadion, Bochum empfängt Augsburg.
Hoffenheim spielt gegen Mainz.
Und, na klar, der erste FC Union will heute in Leverkusen punkten nach den Erfolgen der letzten Wochen.
In den vergangenen Spielen lief es für die Eisernen so gut, dass sie sich ob eines drohenden Abstiegs keine großen großen Sorgen mehr machen müssen. Auch Trainer Steffen Baumgart ist die Erleichterung anzumerken.
Das hört sich erstmal alles gut an. Ich fange jetzt auch noch nicht irgendwas vorzurechnen. Da sind es noch 2 Punkte oder 3 Punkte. Da nehmen wir diese 11 Punkte Vorsprung gerne mit. Aber wir werden keine Rechnungen vorstellen, wie viel und wie viel nicht. Sagen wir mal so, vor 4 Spieltagen zurückgerechnet, stehen wir jetzt besser da.
Das stimmt. Aber, und es gibt natürlich immer das große Aber, so auch in diesem Fall. Denn Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso wird heute nach längerer Verletzungspause wieder Spielmacher Florian Wirtz einsetzen können.
Er ist fit. Er ist in der Kader. Er kann spielen. Auch von Anfang an.
Das macht die ohnehin schwere Aufgabe für Union nicht leichter. Philipp Hofmeister ist unser Reporter in der Bay-Arena. Hallo Philipp.
Hallo, Grüße nochmal.
Wir haben vor 25 Minuten während der Zweitliga-Übertragung schon miteinander sprechen können, wissen, dass Wirtz im Kader steht und jetzt die endgültigen Entscheidung von Beginn an oder nicht?
Nein, nicht von Beginn an, aber er sitzt sozusagen als menschgewordene Bedrohung auf der Auswechselbank von Bayer 04 Leverkusen. Wir rechnen damit, dass er, ich sag mal so, ja, grobe Richtung halbe Stunde, vielleicht ein bisschen mehr hier bekommt, je nachdem auch, wie sich das Ganze unten auf der Wiese heute da gestaltet. Aber Fakt ist, und wir haben es ja gerade gehört bei Xabi Alonso, theoretisch sind auch schon 90 Minuten wieder drin für Florian Wirtz, hat die ganze Woche voll mittrainiert mit der Mannschaft. Natürlich ist man noch ein bisschen vorsichtig, natürlich weiß man, dass man auch genug andere Qualität im Kader hat, aber, und das ist die schlechte Nachricht für Union, irgendwann heute Nachmittag wird dieser Florian Wirtz hier auf diesen Rasen zurückkehren.
Mensch gewordene Bedrohung, das ist André Illitsch vom 1. FC Union noch nicht, hat aber in den letzten Wochen 3 Tore erzielt in Wolfsburg, gegen Wolfsburg, frühzeitig verletzt ausgewechselt. Frühzeitig fit geworden für die Partie heute?
Ja, er ist fit und das ist wichtig für den 1. FC Union, denn der soll natürlich im Flow bleiben. Auf der anderen Seite gibt es zwar heute auch einen Flow, nämlich den Flow Wirtz, aber im Flow ist der 1. FC Union Berlin auch dank dieses kräftigen Serben da vorne drin, der natürlich vor allen Dingen mit seiner Physis gegen diese Bayer-Innenverteidigung, die ja nun auch alles andere ans Handzahmen daherkommt, sich, glaube ich, heute Nachmittag sehr schön abarbeiten darf, der die Aufgabe hat, Bälle zu halten, Gegenspieler zu binden, auch Räume zu schaffen für die Leute auf den Flügeln. Mal gucken, ob er dem schon gewachsen ist, nachdem er in der Hinrunde der Illitsch ja so gut wie gar keine Rolle gespielt hat beim 1. FC Union Berlin. Jetzt langsam reinkommt und heute eben rechtzeitig hier zum Auftritt beim Deutschen Meister auch wieder fit geworden ist.
Leverkusen hat sich beim Pokal aus gegen den Drittligisten Bielefeld gar nicht Bayer-like gezeigt, hat anstelle des schönen Spiels auf lange Bälle gesetzt und verloren. Worauf muss sich Union heute einstellen?
Darauf, dass vor allen Dingen wieder fast die komplette Meistermannschaft zusammen ist bei Bayern 04 Leverkusen. Gab ja noch ein paar andere Verletzungsprobleme in den letzten Wochen. Palacios war raus, Tapsoba war raus, alles zentrale Elemente dieser Mannschaft, die im letzten Jahr das Double gewann mit Meisterschaft und Pokal. Jetzt Florian Wirtz noch mit dabei. Also man hofft so ein bisschen, dass das Leverkusener Selbstverständnis damit auch wieder zurückkehrt. Ich bin trotz allem und unter dem Strich sehr gespannt, wie sehr diese letzten Wochen noch nachhallen. Denn ja, Leverkusen hat nach dem Pokal-K.O. in Bielefeld zwar in Heidenheim gewonnen am letzten Wochenende, aber auch so überhaupt nicht Leverkusen-like Fußball gespielt. Also auch da hat man so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass die letzten Wochen Spuren hinterlassen haben, dass es so eine kleine Delle gegeben hat unter Bayer Kreuz. Und wenn der 1. FC Union Berlin das mit seinen wiedergewonnenen Tugenden hier gut auf den Platz bringt, dann ist schon durchaus, glaube ich, was drin heute Nachmittag für die Köpenicker.
Konkret gefragt, was könnte das Mittel der Wahl sein heute für den 1. FC Union gegen den Meister, beim Meister? Bielefeld als Blaupause?
Ja, so ein bisschen so eine Kombination aus Griffigkeit, Physis, Galligkeit, aber auch einem gewissen Mut. So hat es ja selbst der Drittligist geschafft. Die waren ja sogar über weite Strecken, fand ich, fußballerisch besser als Bayern 04 Leverkusen in diesem Spiel. Also wenn man sich nur aufs Verteidigen und nur aufs Zähnezeigen konzentriert, dann ist das irgendwann eine Frage der Zeit, bis Leverkusen ein Tor schießt. Man muss auch für Entlastung sorgen. Und diese gute, diese perfekte Balance, die du gegen Leverkusen brauchst, hinzubekommen, das ist die große Aufgabe heute Nachmittag für den 1. FC Union und für Trainer Steffen Baumgart.
Philipp, ich habe bei unserem Wetterbericht voller Freude vernommen, dass die Temperaturen hier in Berlin auf 24 Grad Celsius demnächst steigen werden. Wie sieht's bei euch am Rhein aus?
Ja, ich würde sagen, perfektes Fußballwetter, also auch so um die 20 Grad. Ganz oben hier auf den Reporterplätzen, das ist ja so ein Glasdach über 360 Grad, das sich Richtung Mittelkreis fast schon so ein bisschen schließt. Das hat so ein bisschen Gewächshaus-Feeling jetzt allerdings, wenn man hier direkt unter der Sonneneinstrahlung sitzt. Also wenn ich am Ende dieses Fußballnachmittags eine reife Tomate bin, dann würde mich das auch nicht großartig wundern. Aber Zum Glück wird ja Fußball gespielt, das lenkt uns ein bisschen ab, aber tatsächlich ist es so, viel schöner kann das Wetter eigentlich gar nicht sein für ein ordentliches Bundesligaspiel.
Philipp Hofmeister, unser Reporter hier bei RBB 24 Inforadio in Leverkusen beim Spiel von Bayer gegen Union.
Über die Chancen der Eisernen heute in Leverkusen hat Unions ehemaliger Sportdirektor Christian Beek in unserem Podcast vom RBB Hauptstadtderby Folgendes zu Protokoll gegeben.
Wir haben da mit unserer Art Fußball zu spielen, du hast alle Chancen, ja. Mal sehen, was da vorne macht, mal sehen, was mit Idic wird. Aber es heißt halt wieder eklig, ne? Dreckig, eklig, Laufbereitschaft, alles rein, was es gibt. Und dann schauen wir mal nach dem Ergebnis. Chancenlos ist das auf gar keinen Fall. Die Chancen stehen gut, da auch was mitzunehmen. Und außerdem, die obere Kategorie scheint uns ja ein bisschen besser zu liegen.
Optimismus bei Christian Beek. Unser Podcast Hauptstadtderby mit Dirk Walsdorf. Die neue Ausgabe finden Sie immer montags in der ARD Audiothek.
Es ist nur gut eine Stunde Autofahrt von der Bayer Arena zum Borussia Park. Einmal über den Rhein und schon sind wir beim Spiel Mönchengladbach gegen Freiburg und Tim Wichmann. Guten Tag.
Schönen guten Tag vom Niederrhein.
Ja, Borussia ist nach schwachem Saisonstart wieder wer in der Bundesliga. Wie hat Trainer Seoane das hinbekommen?
Ja, der hat tatsächlich hier sehr viele Leute überrascht und ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass es sich manchmal eben doch lohnt, am Trainer festzuhalten. Die Rufe nach dem Rauswurf wurden ja schon relativ laut, aber naja, vor allem hat er, ich möchte das jetzt nicht kleinreden, seinen Anteil, aber natürlich das Glück, dass Tim Kleindienst mal sowas von eingeschlagen ist. Also das muss man wirklich als einen der besten Transfers der letzten Jahre in Mönchengladbach bezeichnen. Der trägt diese Mannschaft nicht nur mit seinen Toren. Und naja, ansonsten hat er auch hinbekommen, der Gerardo Seoane, dass Gladbach vor allem defensiv wieder deutlich stabiler steht. Das war für nicht nur den direkten, sondern für die letzten 5 Vorgänger einfach immer ein Riesenproblem. Er hat es in den Griff bekommen. Das sind die beiden Hauptfaktoren für mich.
Geschäftsführer Roland Wirkus, gestern übrigens im Inforadio am Freitagabend bei Sportschau Live. Welchen Anteil hat er am sportlichen Aufschwung, der gebürtige Mönchengladbacher?
Ja, eben auch einen sehr großen. Dann sind wir wieder bei den Transfers. Das ist natürlich Kleindienst, aber nicht nur. Es ist hier und da eben auch gelungen, den Konkurrenzkampf im Kader ein bisschen zu erhöhen. Das war, glaube ich, eins der Hauptprobleme. Da spielt dann natürlich auch mit rein, dass ein Stefan Leiner nach seiner Krebserkrankung jetzt wieder eine Option ist. Das bedeutet, dass sich gerade die Außenverteidiger ihrer Position nicht mehr sicher sein können. Bestes Beispiel natürlich auch im Tor, wo die klasse Torhüter nur so aus dem Boden sprießen in Mönchengladbach. Das heißt, jeder muss sich wieder ein bisschen mehr strecken. Auch Alassane Plea, der die beste Saison seit langer Zeit spielt, weil er eben auch den Atem spürt von Kevin Stöger, den Wirkus und Co. eben geholt haben vor dieser Saison. Also ja, schon großer Anteil, den Roland Wirkus da nicht nur mit seinem Festhalten am Trainer, sondern vor allem auch mit den Transfers, den er, die er getätigt hat, geleistet hat.
Oft genug in der jüngeren Vergangenheit haben auch wir hier in dieser Sendung über den sportlichen Niedergang eines ruhmreichen Vereins sprechen müssen. Jetzt geht's wieder in die andere Richtung, zur Freude der Borussen-Fans. Wo kann dieser Weg deiner Meinung nach hinführen?
Ja, also in der aktuellen Tabellensituation geht es natürlich ganz, ganz schnell nach oben. Also wenn es ideal läuft, können sie innerhalb von 2 Spieltagen eben auf einem Champions-League-Platz stehen oder aber eben auch ins grauste Tabellenmittelmaß abrutschen. Da gilt es jetzt, und das gilt ja für beide heute, wirklich den Wagen in die richtige Richtung zu schieben, wieder richtig auszurichten. Jetzt kommt es wirklich drauf an, wenn Gladbach jetzt die Kräfte ausgehen sollten, naja, dann kann man sich am Ende für eine stabile, sorgenfreie Saison loben, aber muss sich eben vielleicht auch vorwerfen, dass man diese gute Ausgangslage dann nicht vergoldet hat. Also das ist heute richtungsweisend.
Tim, im Hintergrund hört man die Borussen-Fans singen. Wie groß ist die Sehnsucht von Ihnen nach dem Europacup?
Riesig natürlich, auch wenn es so lange ja noch gar nicht her ist. Also gefühlt sind es schon 10 Jahre, aber de facto nicht mal 5, seit sie in der Champions League noch unterwegs waren und Man City unter anderem hier zu Gast war. Aber natürlich, diese Mannschaft, dieser ganze Verein hat natürlich immer Lust darauf, weil die Erinnerungen eben noch recht frisch sind. Und wenn dann die großen Namen Europas hier wieder einlaufen sollten, dann entfaltet dieses Stadion natürlich auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Heute beste Bedingungen hier, die Gladbacher Kurve im strahlenden Sonnenschein bei 30 Grad, also kann losgehen.
Tim Wichmann, unser Reporter im ausverkauften Borussia-Park.
Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ist am Montag eine Ausstellung über den wohl berühmtesten Gladbacher Borussen eröffnet worden, über Günter Netzer, den Mann, der aus der Tiefe des Raumes kam und tatsächlich zu Tränen gerührt war.
Ich bin erschlagen. Es war schön, dass während einiger Phasen wurde es wieder dunkel. So hat man das nicht gesehen, was ich empfunden habe.
Besonders schwer hatte es Netzer offenbar zu Anfang bei Real Madrid.
Die Zeit, wo ich dann zu Real Madrid gegangen bin, war im ersten Jahr eine absolute Katastrophe. Ich habe so schlecht gespielt wie niemals in Mönchengladbach. Und die wollten mich sogar schon verkaufen, bis dann Paul Breitner kam. Und ich kann euch beiden, Paul und Hilde, kann ich nicht genug danken, dass er mich in eure Familie aufgenommen hat.
Hilde, seine Frau, die Frau von Paul Breitner. Allerdings musste Netzer sowohl Nikolaus spielen als auch den Hund ausführen.
Und da war eine Schafsherde. Ich werde das mein Leben nie vergessen. Plötzlich ist dieser Hund durchgedreht und hat aus der einen Schafherde hat er vier gemacht. Ich wäre fast verhaftet worden.
Und dann ein typischer Netzer.
Jetzt, wo ich nicht mehr spiele, glaube ich, dass ich es besser gemacht werde, als ich wirklich war.
Wir glauben das allerdings nicht. Die Ausstellung im Deutschen Fußballmuseum zu und über Günter Netzer läuft noch bis Oktober.
Lars, ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt an die Kieler Förde kommen, aber wir müssen hin.
Komm, mach einfach.
Denn im Holstein-Stadion wartet NDR-Reporter Moritz Kühn auf uns. Moin.
Moin ihr beiden, grüß euch.
Oh, das ist aber gar keine Reserviertheit, wie wir sie aus Norddeutschland kennen. Nur 15.000 Zuschauer im Holstein-Stadion, aber Hölle laut. Kiel gegen St. Pauli, beide Trainer haben versucht, den Ball flach zu halten. Mit welchem Erfolg?
Ja, das wird man dann gleich sehen, ne? Aber klar, beide Trainer haben versucht, so ein bisschen die Bedeutung des Spiels herunterzuspielen. Aber ich glaube, insgeheim wissen auch beide, dass es so viel hier auf dem Spiel steht. Trainer Marcel Rapp, das ist der KSV-Coach, der hat auch gesagt, wir wissen um die Bedeutung des Spiels. Also er hat so ein bisschen auch durchklingen lassen, was hier heute auf dem Spiel steht. Denn für die Kieler ist es ein gefühltes Endspiel, denn der Rückstand auf den Abstiegsrelegationsrang beträgt 4 Punkte. St. Pauli kann dagegen mit einem Sieg heute in Kiel davonziehen und sich ein 7-Punkte-Polster auf den Abstiegsrelegationsrang verschaffen.
Den Begriff Abstiegsendspiel, den haben ja beide Trainer abgelehnt. Wie schätzt du denn die Chancen von Holstein ein, sich in den ausstehenden Spielen noch zumindest auf den Relegationsplatz zu retten?
Ja, also es kommt auf dieses Spiel an. Wenn Holstein Kiel hier heute gewinnt, dann steigt die Chance. Aber wenn man auf dieses Restprogramm schaut von Holstein Kiel, boah, das ist brutal schwer. Leipzig, Gladbach, Augsburg, Freiburg und dann nochmal am letzten Spieltag auswärts zu Borussia Dortmund. Das sind alles Mannschaften, die noch die Europapokalqualifikation schaffen können bzw. wollen. Also wenn man dieses kleine Pflänzchen Hoffnung noch am Leben erhalten möchte in Sachen Klassenhalt, dann muss heute gegen St. Pauli ein Sieg her.
Wie gefestigt ist St. Pauli? Die Hamburger stehen unserer Meinung nach besser da, als zu erwarten war.
Ja, St. Pauli zumindest mit ganz guten Ergebnissen zuletzt. 5 Punkte aus den vergangenen Spielen nach dem Unentschieden in Wolfsburg, gab einen Sieg gegen Hoffenheim, dann die knappe Niederlage in München 2-3 und dann eben dieses Unentschieden Gladbach gegen den Europapokalkandidaten vor einer Woche. Da hat St. Pauli gemerkt, ja, wir können auch gegen die Top-Teams in der Bundesliga mithalten, wir können auch punkten. Und heute hier bei Holstein Kiel dürfte man dann zumindest mit einer ganz breiten Brust auftreten. Und der Druck, muss man heute sagen, der liegt nicht auf dem FC St. Pauli, der eigentlich befreit aufspielen kann, sondern vielmehr auf Holstein Kiel.
Der Abgang von Fabian Hürzeler im letzten Sommer hat St. Pauli schwer getroffen. Und gleichzeitig haben sie mit Alexander Blessin jemanden geholt, der, wie ich finde, seinen Vorgänger, wenn nicht zu 100%, dann doch annähernd stark ersetzt.
Ja, Alexander Blessin macht seine Sache richtig gut. Das war ja so ein No-Name im deutschen Profifußball. Aber er hat St. Pauli zumindest zu einem Abwehrbollwerk geformt. Das ist ja die große Stärke der Hamburger. Er hat 34 Gegentore kassiert. Nur Bayern und Mainz haben weniger Tore als St. Pauli kassiert. Das muss man auch mal dazu sagen. Und wo wir gerade beim Trainer des FC St. Pauli sind, der kennt den Trainer von Holstein Kiel richtig gut. Nämlich, die beiden haben eine gemeinsame Vergangenheit. Vor 20 Jahren kicken die beiden beim SC Pfullendorf, damals in der Regionalliga Süd. Und die beiden sind bis heute Freunde. Aber heute hier auf dem Spielfeld, heute hier in Kiel, kennen die beiden sicherlich keine Freunde, denn beide wollen gewinnen. Das ist ganz klar.
Das kleinste Stadion der Fußball-Bundesliga, aber mit Sicherheit an diesem Wochenende nicht das leiseste. Und übrigens Fabian Hürzeler, der ist ja inzwischen Trainer in der Premier League bei Brighton und steht mit dieser Mannschaft auf einem respektablen 9. Platz.
So, und bevor es dann mit der Bundesliga losgeht, mit der Männer, gehen wir nochmal in die Bundesliga der Frauen. Das Spitzenspiel heute, Verfolger Eintracht Frankfurt gegen den Titelverteidiger und Tabellenführer gegen die Bayern, war bis zur Pause eindeutig.
Manchmal lohnt ein Blick auf den Zettel der Reporterin. Da steht dann Riesenchance Eintracht Frankfurt, Riesenchance Eintracht Frankfurt. Aber kein Tor. Aber 1-0 Lea Schüller, 2-0 Clara Bühl, 3-0 Perlinde Harder. In der 48. Minute macht die Dänin das dritte Tor für Bayern München. Und deswegen ist das hier eine verdient klare Angelegenheit. Aber die Frankfurterin jetzt in der zweiten Halbzeit druckvoller mit einem Ball auf Lara Praschnika. Aber Ena Mamutovic, die heute für Marla Groß wieder mal eine Chance bekommt, ihr Können zu zeigen. Sie hat ja Marla Groß, die Nummer 1 von Bayern München, während der Erkrankung gut vertreten. Sollte hier in diesem Highlightspiel, tolles Wetter, über 30.000 Zuschauende im großen Stadion im Frankfurter Stadtwald, auch mal eine Chance bekommen. Wenig geprüft, weil die Bayern das Heft des Handelns in der Hand haben und hier verdient 3-0 führen.
Zu Ende ist schon das Spiel von Turbine Potsdam, das Abstiegsduell in Jena. Turbine hat verloren, die 18. Niederlage im 19. Spiel, 0-1 in Jena. Jena können sie dementsprechend nicht mehr jetzt einholen, 3 Spieltage vor Schluss. Köln hat 6 Punkte Vorsprung und die deutlich bessere Tordifferenz. Plus am Montag auch noch das Spiel in Leverkusen, Turbine Potsdam. Die Prognose ist nicht sonderlich gewagt, hat nur noch theoretische Chancen. Wird absteigen, erneut absteigen in die zweite Liga.
Ich finde schon, dass du dich jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt hast.
Es ist auch absolut komplett unrealistisch.
Und wir sind bei den Fußballherrschaften in der Bundesliga. Da ging es gestern Abend los in der VW-Arena und alles sah so aus nach relativ kurzer Zeit, als würde RB Leipzig einen lockeren Sieg einfahren. Irgendwann führten die Leipziger 3-0. Aber denkste, Michael Augustin?
Die 49. Minute in Wolfsburg. Xavi Simons steht auf der Werbebande, jubelt vor der Gästekurve und lässt sich für seinen zweiten Treffer, das Tor zum 3-0, feiern. Viele VfL-Fans pfeifen. Frust, Enttäuschung, Spiel abgehakt, die 4. Niederlage hintereinander unvermeidbar. Und plötzlich wird es doch nochmal spannend. 1-3 Fischer, 2-3 Sko Olsen. Noch eine Viertelstunde zu spielen, Wolfsburg am Drücker, fast noch der Ausgleich durch Gerhard und am Ende doch nur 0 Punkte für die Mannschaft um Kapitän Maximilian Arnold.
Gefühlt nach der ersten Halbzeit habe ich überhaupt nicht mehr daran gedacht, dass wir noch ein Tor schießen, weil der liebe Fußballgott gar nicht auf der Seite von uns war. Dann haben wir uns irgendwie da rausgekämpft, zwei richtig gute Tore geschossen und wir hatten heute ja eine Vielzahl von Möglichkeiten und haben leider nur 2 Tore geschossen.
Und hier einmal Pfosten und Latte getroffen. Für die Leipziger ist dieses 3-2 gleichbedeutend mit dem ersten Auswärtssieg seit Anfang Dezember. Damals in Kiel, jetzt in Wolfsburg. Entscheidend daran beteiligt Riedle Baku. Der Neuzugang aus Wolfsburg hat 2 der 3 Leipziger Tore vorbereitet.
Ja, ist jetzt nicht so das erste Mal, dass wir das diese Saison haben. Wir machen das wirklich sehr, sehr gut über weite Strecken des Spiels. 3 Punkte und jetzt können wir ganz entspannt auf der Couch anderen Spiele sehen.
Vor allem die Spiele von Mainz 05 und Eintracht Frankfurt. Mannschaften, die die Leipziger in der Tabelle noch hinter sich lassen müssen, um in die Champions League einzuziehen.
Soweit Michael Augustin und Lars. Wolfsburgs Kapitän Maxi Arnold, der war richtig sauer. Der hat nämlich im übertragenen Fernsehsender den Reporter angeblafft nach dem Spiel. Verteidigen Sie mal da hinten gegen Xavi Simons.
Ja, vorher hat er ihn gefragt, ob er auch mal Fußball gespielt hat. Das hat er bejaht und auf die Rückfrage, ob er keine Ahnung hätte, hat er dann gesagt, darum bin ich ja der Reporter und Sie machen Ihren Job. Und jetzt machen wir das Interview weiter. Sehr gut.
Und wir machen weiter mit der zweiten Liga.
Da gab es heute 3 Spiele und dementsprechend auch 3 Ergebnisse. Der SSV Ulm, der vorletzte, hat den 3. Magdeburg mit 1-0 geschlagen. Hannover 96 hat im Duell zweier Aufstiegsaspiranten zu Hause verloren gegen das kleine Elversberg. 1-3, alle Tore. Fisnik Aslani, der hat schon 16 Saisontreffer. Ja, und dann, Thomas, gab es noch das Spiel von Hertha BSC im Olympiastadion gegen Darmstadt 98. Nur 1 Punkt nach 3 Siegen heute für die Hertha 1-1.
Und über dieses Unentschieden reden wir jetzt mit unserem Reporter Jakob Rüger, der sich immer noch es gemütlich macht in der Sonne des Berliner Olympiastadions. Die Sonne ist noch nicht rum, also du sitzt im Schatten, Jakob.
Bin sogar ein bisschen in die Katakomben reingegangen des Berliner Olympiastadions. Aber ich bin noch da, ja.
Die Darmstädter hatten geführt. Hertha konnte den Ausgleich erzielen unter tätiger Mithilfe der Darmstädter, denn es war ein Eigentor. Und zum Schluss wäre sogar der 4. Sieg in Folge möglich gewesen für die Mannschaft aus dem Berliner Westend? Wäre es ein glücklicher Erfolg gewesen oder am Ende vielleicht doch verdient?
Nein, von verdient würde ich dann nicht sprechen. Das wäre glücklich gewesen für Hertha BSC, die heute gerade im ersten Durchgang, fand ich, ein schwaches Spiel gemacht haben, den Gästen den Ball überlassen haben. Zweikampfquote war gut bei der Hertha mit über 60%, aber nach vorne ging eigentlich gar nichts und folgerichtig dann auch nach der Pause eben dieser 0:1 Rückstand. Dann der Ausgleichstreffer mit gütiger Mithilfe durch Vukotic durch die Darmstädter und erst danach, so nach einer Stunde, da blühte Hertha dann so ein bisschen auf. Da war man engagierter, zielstrebiger, hat die Offensive gesucht, hat natürlich auch versucht, das Spiel dann noch auf seine Seite zu ziehen. Und Toni Leistner, mein Gott, was für ein Abschluss, den trifft er so mit links garantiert nicht nochmal. Klatscht der Ball dann an den Pfosten. Da hatten die Berliner so ein bisschen Pech in dem Moment. Aber ich finde, ein Sieg wäre dann auch unverdient gewesen.
Jakob, 3 Siege zuvor für Hertha mit einem stabilen Korsett. Heute haben Cuisance und Jonjo Kenny, der Rechtsverteidiger, gefehlt. Ein Faktor, dass es nur zum Unentschieden gekommen ist?
Ja, glaube ich ehrlich gesagt eher nicht. Also ja, Kenny vielleicht auf dieser rechten Seite ist ja schon ein absoluter Stabilisator, hat seine Aufgabe da während der Saison wirklich gut gemacht. Der hat halt so ein bisschen gefehlt, weil Seefuig nicht so ganz an das Niveau von Jonjo Kenny rangekommen ist. Der hat ihn heute vertreten auf der rechten Seite. Cuisance hat ehrlich gesagt nicht so wirklich gefehlt. Das lag einfach auch daran, dass die Darmstädter das gut wegverteidigt haben. Ibo Maser standen sie auf den Füßen. Fabian Reese ist überhaupt nicht in schnelle Umschaltmomente gekommen, weil die Darmstädter ihn immer wieder auch gut zugemacht haben, ihn immer wieder mit 2 Spielern teilweise verteidigt haben und deswegen ist Hertha gar nicht zur Entfaltung gekommen in diesem ersten Durchgang. Erst dann im zweiten Durchgang hat das deutlich besser funktioniert, weil Stefan Leitl dann auch so ein bisschen umgestellt hat, mit Karbovnik nochmal einen sehr spielstarken Spieler auf der Sechserposition neben Demme gestellt hat. Das hat dann schon nochmal einen Effekt gehabt, aber die beiden hat man heute ehrlich gesagt nicht vermisst.
Wie war die Stimmung im Olympiastadion?
Ja, über 45.000, richtig gut. Also da hat man gemerkt, dass das was gemacht hat in den letzten Wochen, diese Erfolgsserie der Hertha, auch mit den Fans. Die hatten richtig Bock auf Fußball, es war eine tolle Atmosphäre und unter den Zuschauern auch 2.500 aus Darmstadt, die sicherlich mit dem Unentschieden auch gut leben können.
Jakob Rüger aus dem Berliner Olympiastadion, in dem Hertha BSC heute mal nicht gewonnen hat, sondern unentschieden gespielt hat gegen Darmstadt 98.
Stehen auf Tabellenplatz 12, haben 36 Punkte, 9 über Münster auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Das ist soweit in Ordnung.
Und alles Wichtige vor Anpfiff der Partie in der Bundesliga zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin. Jetzt live aus der Bay Arena von Philipp Hofmeister.
Allerbestes Fußballwetter, beide Mannschaften kommen gerade raus auf die Wiese, stellen sich auf, die Gästekurve beim ersten FC Union Berlin ist wirklich gut gefüllt, wahnsinnig viele Union-Fans habe ich gesehen auf dem Weg hier Richtung Stadion, der Berliner Bär, das Wappentier der Stadt, auch nochmal überlebensgroß hochgezogen, gerade in der Kurve, und dann gucken wir mal, was geht und was drin ist für die Eisernen heute hier beim deutschen Meister. Florian Wirtz hat auch gerade schon Platz genommen auf der Bank. Wir sind gespannt, wann der reinkommt und wie Union reinkommt in dieses Fußballspiel. In gut 2 Minuten geht's los.
Es ist 15.28 Uhr. Sie hören die Fußball-Bundesliga im RBB 24 Inforadio. Gleich die Nachrichten mit Kerstin Reinsch und dann rollt die Murmel.
Werbung. Hi, ich bin Laura von Torra von Neobet. Und ich staune immer wieder, wie schnell der Fußball geworden ist. Die Höchstgeschwindigkeit von Spielern bis zu 39 km/h. Und Torschüsse schlagen mit über 200 km/h ins Netz ein. Gut, wenn man eine Sportwetten-App hat, die genauso schnell ist.
Neobet. Jetzt Wettboost und 100 Euro Bonus sichern. Auf neobet.de/radio. Offiziell lizenziert. Whitelisted. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter buwei.de.
Hörpartners beliebtestes Hörgerät.
Was?
Das Hörgerät Signia Pure Charge & Go EX kann jetzt noch mehr.
Nein!
Doch, denn jetzt gibt es noch mehr Akkuleistung und Bluetooth-Kompatibilität mit den meisten Handys und TV-Geräten. Aber jetzt kommt der Hammer. Bis Ende April mit bis zu 900 Euro Ersparnis.
Nein!
Doch! Oh. Hören kommt von Können.
Hörpartner, dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Probleme gibt es auf der westlichen A10. Zwischen Großkreuz und Leest staut es sich an einer Baustelle in Richtung Dreikaufland. Sie benötigen bis zu 30 Minuten länger. Vorsicht auf der B101 Trebin Richtung Berlin. Zwischen Thyro und Ludwigsfelde liegt ein Kantholz auf der linken Spur. B107 in Richtung Coswig. Zwischen Wiesenburg Bahnhof und Abzweig Sarno kommt es nach einem Unfall zu Behinderungen. Vorsicht auf dem Berliner Stadtring in Richtung Neukölln. Gleich nach dem Tunnel Rathenauplatz blockiert ein liegengebliebenes Auto die rechte Spur. Vor allem in Westend müssen Sie jetzt nach dem Hertha-Spiel im Olympiastadion mit volleren Straßen rechnen. Unter anderem auf Reichsstraße, Spandauer Damm und Heerstraße.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15.30 Uhr mit Kerstin Reinsch. Die USA und der Iran haben Verhandlungen über das iranische Atomprogramm aufgenommen. Die Gespräche finden im Oman statt. Zunächst laufen die Verhandlungen nur indirekt. Der Iran wird durch Außenminister Araghchi vertreten, die USA durch den Sondergesandten Witkoff. US-Präsident Trump hatte dem Iran direkte Verhandlungen über ein neues Atomabkommen angeboten. Er drohte aber auch mit militärischen Konsequenzen, sollte das Land sich nicht gesprächsbereit zeigen. Israel will seine Militäroffensive im Gazastreifen offenbar deutlich ausweiten. Verteidigungsminister Katz sagte, es werde fast das gesamte Palästinensergebiet betroffen sein. Er rief die Bevölkerung auf, so wörtlich die Kampfgebiete zu verlassen. Insbesondere veröffentlichte die Armee einen Evakuierungsaufruf für die Stadt Khan Yunis. Heute Morgen waren nach Armeeangaben 3 Raketen aus dem südlichen Gazastreifen auf Israel gefeuert und abgefangen worden. Wie kann die Weltgemeinschaft besser mit Pandemien wie Corona umgehen? Darüber haben die fast 200 Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation in Genf beraten. Jetzt gibt es eine Grundsatzeinigung, wie es hieß. Aus Genf, Katrin Hondel.
Das Pandemieabkommen soll sicherstellen, dass auch ärmere Länder rechtzeitig mit Medikamenten und Impfstoffen versorgt werden. Im vergangenen Jahr war das Projekt vorerst gescheitert. Hauptstreitpunkte beim Pandemieabkommen sind die Weitergabe von Informationen über Krankheitserreger und die gerechte Verteilung von Medikamenten und Impfstoffen.
Die Finanzminister der Europäischen Union haben heute über die Aufrüstung Europas beraten. Der Gastgeber des Treffens, Polens Finanzminister Domanski, hat die Verteidigung des Kontinents als derzeit drängendste Frage bezeichnet. Er begrüßte, dass die EU-Kommission den Mitgliedstaaten die Aufrüstung durch milliardenschwere Darlehen erleichtern will. Im Gespräch ist auch eine zwischenstaatliche Stelle, die Rüstungsgüter zentral für alle bestellt. Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat gegen Darmstadt unentschieden gespielt. Die Partie im Berliner Olympiastadion endete am Nachmittag 1:1. Hertha belegt aktuell Tabellenplatz 12. Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben eine weitere Niederlage kassiert. Ihr Bundesligaspiel in Jena verloren sie 0:1. Damit bleibt Turbine Tabellenschlusslicht. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag sonnig oder leicht bewölkt, in Richtung Oder und Neiße teils aber auch noch wolkiger. Die Temperaturen zurzeit in Berlin-Tempelhof 14 Grad und in Guben 18. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkig, später auch Schauer und Gewitter möglich, maximal 24 Grad. Die Zeit 15.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Die Bundesliga.
Präsentiert von Tipico. Die Sportwette.
Heute mit Thomas Kroh und Lars Becker im Studio an den Mikrofonen und diesen 5 Partien.
Der erste FC Union ist gefordert beim Meister bei Bayer Leverkusen. Borussia Mönchengladbach erwartet den SC Freiburg. Holstein Kiel bekommt es im Duell zweier abstiegsgefährdeter Teams mit dem FC St. Pauli zu tun. Der VfL Bochum zu Hause gegen den FC Augsburg. Und dann bleibt noch die Partie der TSG Hoffenheim heute im Heimspiel gegen den FSV Mainz.
Und wir hoffen, dass Sie sich für heute Abend nichts vorgenommen haben, denn dann gibt's noch den Kracher in der Allianz Arena, die Bayern gegen Dortmund, live zu hören auf sportschau.de im Stream. Aber jetzt widmen wir uns den Partien des Nachmittags und beginnen bei Philipp Hofmeister in der Bay Arena.
Munterer Beginn hier in Leverkusen, noch keine Tore, aber nach 13 handgestoppten Sekunden, erste Schrecksekunde für den ersten FC Union, da war Josip Juranovic, der Kroate, noch nicht richtig wach, noch nicht richtig da auf dem Platz, verschusselte den Ball und ab ging der Bayer Express zu dritt unterwegs Richtung Tor. Der Berliner Der Abschluss von Frimpong allerdings ans Außennetz. Jetzt ist Leopold Querfeld dazwischen auf der linken Außenverteidigerposition rausgerückt. Einwurf gibt's für Leverkusen. Tapso Bar kriegt den zunächst mal nicht kontrolliert. Zweite Welle für Bayer über Frimpong auf der rechten Seite auf Palacios, der in die Mitte gelegt. Aber die Räume zumindest werden jetzt besser zugelaufen von Union als in den ersten, vor allen Dingen 13 Sekunden. 0:0 der Spielstand. Stimmung ist top. Und Union ist bislang gut reingekommen in dieses Fußballspiel.
Tor, das erste, ganz früh am heutigen Spieltag, am 29. Die TSG Hoffenheim ist in Führung gegangen, 4. Minute. Und wer war's? Der Torjäger schlechthin, André Kramaric. Die 1:0 Führung für Hoffenheim gegen Mainz. Und wir sind bei Mönchengladbach Freiburg.
Es ist ein richtungsweisendes Spiel zwischen dem Tabellensechsten und dem Tabellensiebten. Gladbach gegen Freiburg. Innerhalb kürzester Zeit könnte es hochgehen auf einen Champions League Platz oder auch runter ins grauste Tabellen Mittelmaß. Es sind 5 Minuten gespielt und die Gladbacher wurden in den letzten Augenblicken so ein bisschen hinten reingedrückt. Allerdings sind die Freiburger noch nicht zwingend geworden. Beide Mannschaften mit 2 Änderungen im Vergleich zum letzten Spieltag. Bei Gladbach fällt kurzfristig Rocco Reitz aus. Dafür Neuhaus in der Startelf. Auf der anderen Seite Rosenfelder für den gelb gesperrten Ex-Gladbacher Matthias Ginter. Vorstoß jetzt der Gladbacher, aber der Ball landet im Tor. Nein, im Seiten aus. Es gibt Einwurf für Freiburg. 5 Minuten gespielt. Spielstand 0:0.
Tim Wichmann, unser Reporter im Borussia-Park, und Ann-Kathrin Rose sitzt für uns bei der Partie der Hoffenheimer gegen Mainz 05 am Mikrofon.
Keine 5 Minuten waren gespielt beim Spiel der TSG Hoffenheim gegen Mainz 05. Und dann waren sie zur Stelle. Die Hoffenheimer in, das hätte man früher gesagt, wer soll es sonst sein? Person von André Kramaric am zweiten Pfosten. Der nickte einfach ein zum 1:0 für die TSG Hoffenheim gegen die Mainzer. Und das ist so ein bisschen verkehrte Welt. Denn die TSG Hoffenheim braucht diese Punkte zwar im Kampf um den Klassenerhalt, aber ist hier alles andere als der Favorit gewesen. Die Mainzer mit über 10.000 Fans hier angereist in den Kraichgau haben dieses Stadion mit weiß-roten Trikots voll gemacht und sind auf dem Weg nach Europa. Nicht die Fans, sondern das Team. Die wollen unbedingt.
Wir blenden uns an dieser Stelle aus und setzen unseren Gang über die 5 Plätze der Republik heute, was die Bundesliga angeht, fort und gehen zur Partie Bochum gegen Augsburg. Bochum, der Tabellenvorletzte, braucht die Punkte unbedingt. Jan Wochner.
Die Stimmung in Bochum, top. Nicht dem Tabellenstand angepasst. Bochum ja Vorletzter, aber Bochums Fans heute richtig gut drauf, wollen mit ihrer Unterstützung, so mein Eindruck, den Heimsieg für ihre Mannschaft erzwingen. Augsburg beim Stand von 0:0, jetzt aber im Angriff. Auf der rechten Seite, 10 Meter weg von der Grundlinie. Flache Hereingabe, direkt vors Tor, geklärt von Bochum. Dann der Schuss aus der Distanz, knapp vorbei. Zuvor allerdings das Spiel unterbrochen, abseits. Und insofern, diese Chance hätte eh nicht zu einem Tor führen können. Das war der erste offensive Akzent, der erste offensive Tupfer überhaupt in diesem Spiel. Der Schuss aus der zweiten Reihe. Ansonsten bislang hier viel Kraut und Rüben und dementsprechend 0:0.
Aber Fußball für Romantiker im Ruhrstadion und auch im Holsteinstadion, das Nordderby. Kiel, der Aufsteiger, gegen den anderen Aufsteiger St. Pauli.
St. Pauli hat die vergangenen 4 Partien gegen oder bei Holstein Kiel alle gewonnen. Das ist sozusagen so eine Art Lieblingsgegner der Hamburger. Aber noch sind keine Tore gefallen. 8 Minuten rum in diesem Abstiegskrimi zwischen Holstein Kiel, dem Tabellenschlusslicht, und dem FC St. Pauli, den Tabellen 15. Es gab schon die ein oder andere gute Gelegenheit, aber für den FC St. Pauli unter anderem eine Ecke in der Anfangsphase auf den kurzen Pfosten, auf der Linie geklärt und dann eben ein Kopfball von David Nemeth per Aufsetzer aus ungefähr 10 Metern, aber in die Arme von Keeper Thomas Dehne. Und so bleibt es hier bislang beim 0:0. Jetzt gibt es einen Einwurf für den FC St. Pauli. 10 Meter von der rechten Eckfahne entfernt. Noch keine Tore gefallen im Holsteinstadion. 0:0.
Moritz Kühn, dort unser Reporter. Und in der 3. Liga, da muss der FC Energie Cottbus erst morgen antreten, auswärts bei der 2. Mannschaft von Borussia Dortmund. Spitzenreiter Dresden, Lars, spielt derzeit in Osnabrück. Und da steht es 0-0. Zu dieser Partie kommen wir gleich, weil das wichtig ist für den FC Energie im Kampf um den Aufstieg in die zweite Liga. Da hat es ja gestern Abend schon das Spiel der Wiesbadener gegen Saarbrücken gegeben. Gut für Energie, dass Saarbrücken nur unentschieden gespielt hat.
Ja, aber jetzt sind sie einen Punkt vor Energie und auch einen Platz von vor Energie, haben den Relegationsplatz erobert hinter Dresden und Bielefeld-Cottbus nach den beiden Niederlagen unter der Woche zu Hause gegen Essen und davor das dicke Ding bei 1860 München. Nur in Anführungsstrichen auf Platz 4. Bielefeld spielt übrigens auch erst morgen dann bei Viktoria Köln.
Ja, und für die Freunde in Berlin und Brandenburg, die sich aus dem Norden hierher verirrt haben in diese Region, sei gesagt, dass der FC Hansa Rostock auch gerade spielt im Ostseestadion gegen den SC Verl, der gar nicht so schlecht dasteht. Aber der FC Hansa Rostock führt jetzt mit 4-0, womit wir beim Spiel in Dresden wären.
Es ist ganz sicher immer noch kein gutes Fußballspiel zum 72. Geburtstag von Dynamo Dresden, aber es gibt nach wie vor die Hoffnung, hier eine Geburtstagsparty feiern zu können. Beim Stand von 0-0 wird Dresden nämlich immer besser. Liegt natürlich am eingewechselten Personal. Christoph Daferner, Topstürmer der Liga. Niklas Hauptmann, Top-Mittelfeldmann der Liga. Dazu das Tempo von Lemmer, von Menzel, von Ömichen. Das hilft erstmal weiter. Von Osnabrück kommt offensiv kaum noch was. Und das obwohl mit Braden Manu, Joel Schwarz und Dave Gnaser auch nochmal frisches Offensivpersonal reingekommen ist. Aber die Truppe von Marco Antwerpen ist erstmal nur mit Verteidigen beschäftigt, weil der Tabellenführer tatsächlich immer stärker wird, auch wenn die konkreten, richtig guten, dicken Torchancen fehlen. Die letzte hatte der gerade ausgewechselte Dominik Kota. Er schoss den Ball freistehend, bedient von Heise, neben den Pfosten. Aber es sind eben auch noch 11 Minuten regulär zu spielen beim Stand von 0-0
zwischen Dresden und Osnabrück. Thomas Kunze, der Reporter, das soll es gewesen sein mit der dritten Liga Cottbus. Morgen 16.30 Uhr bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Ab zur Union, heute in Leverkusen gefordert, Phil Hofmeister.
Das kann ein langer Nachmittag werden hier für den ersten FC Union Berlin. Die Werkself hält beim Stand von 0-0 das Tempo und den Druck hoch in dieser Anfangsphase. 11 Minuten vorbei. Union Berlin immer mal wieder um Entlastung bemüht, aber das klappt nicht wirklich. Jetzt wieder ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Leverkusen klaut sich den Ball mit Palacios. Dann macht Xhaka zunächst mal das Spiel ein bisschen langsam und geht durch den Mittelkreis. Neuer Versuch aufzubauen über Hincapié, raus auf den Flügel zu Grimaldo, der wieder ins Zentrum. Alle Spieler, bis auf Lukas Radetzky, tief in der Hälfte des ersten FC Union Berlin. Wie lange kann, wie lange wird das gut gehen? Wenn Leverkusen mal ein bisschen mehr Räume bekommt, dann kann es gefährlich werden. Aber wer hat die Idee? Momentan legen sie sich die Unioner hier so ein bisschen zurecht. Das Ganze allerdings noch gut gestaffelt. Sehr, sehr clever, wie sie da immer wieder die freien Männer übergeben. Jetzt hat Frimpong für Leverkusen auf dem rechten Flügel mal ein bisschen Platz. Geht da ins 1 gegen 1 gegen Juranovic. Nimmt zunächst mal wieder Tabsoba hinten mit. Der mit einem Übersteiger löffelt den Ball dann Richtung 5 Meter Raum. Achtung, aufgepasst von Trimmel, der gerade noch vor Grimaldo dazwischen ist. Und der Kapitän der Berliner versucht, das Spiel zu ordnen. Khedira dann mit dem langen Ball nach vorne, der aber nicht festgemacht werden kann von Tim Skarke, der heute etwas überraschend für viele an der Seite von Top-Torjäger Benedikt Hollerbach eben nicht stürmt, sondern an der Seite von Ilic. Hollerbach sitzt nur draußen. Das die durchaus überraschende Personalentscheidung von Steffen Baumgart. Nochmal Frimpong, sehr emsig, sehr bemüht in der Anfangsphase. Flachpass in den Strafraum wird abgefangen. Noch hält Union Berlin hier das 0-0.
Borussia Mönchengladbach hat Fans in ganz Deutschland und eine Vereinshymne heißt ja auch, die Seele brennt. Und das war vorhin schön mit anzusehen. Da haben wir Bilder bekommen aus Mönchengladbach und eine Frau mit Fanschal, die hatte Tränen in den Augen und weinte bitterlich vor Rührung. Mal sehen, ob sie inzwischen lachen kann, Tim Wichmann.
In allerhöchster Not hat hier gerade eben Patrick Osterhage für seine Freiburger gerettet. Da wurde es zum ersten Mal brenzlig im Freiburger Strafraum. Die Gladbacher kamen über die linke Seite. Robin Hack da heute wieder sehr emsig unterwegs, fand Honorar aber eben nur fast, weil Osterhage im allerletzten Moment den Fuß dazwischen kam. Jetzt ist es leise geworden und zwar im gesamten Stadion. Das bedeutet normalerweise nichts Gutes. Typischerweise passiert das, wenn medizinische Notfälle auf der Tribüne sich abspielen. Bislang noch keine offizielle Info dazu. Dazu passt sich das Spiel auch gerade an. Der Ball ruht, wird jetzt wieder ins Spiel gegeben vom Gladbacher Tormann von Cardoso. Spielstand in Mönchengladbach nach 13,5 Minuten 0-0.
Es ist noch kein Abstiegsendspiel. Das haben die Trainer von Kiel und St. Pauli beide mit ähnlichen Worten gesagt. Aber es ist für beide eine extrem wichtige Partie. Das gilt vor allem für den den Tabellenletzten für Holstein, Moritz Kühn.
Es gibt die erste Ecke in dieser Partie für Holstein Kiel. Von der rechten Seite. John Tolkien mit links in Richtung 5-Meter-Raum getreten. Rausgeköpft von Hauke Wahl. Die Kieler können die Kugel aber nicht wieder gewinnen, sondern Oladapo Afolayan. Der macht sich jetzt auf mit ordentlich großen Schritten in die Hälfte von Holstein Kiel. Aber John Tolkien ist zurückgeeilt und klärt per Grätsche in Seiten aus. Einwurf für St. Pauli schon schnell ausgeführt. Aber Ballverlust der Hamburger. Die Kieler klären wieder in Seiten aus. Nächster Einwurf für den Tabellen 15. für den FC St. Pauli, der jetzt in der Live-Tabelle 5 Punkte vor dem Abstiegsrelegationsrang liegt. Und für die Kieler geht es darum zu gewinnen hier heute. So ein gefühltes Endspiel, denn der Rückstand auf den Abstiegsrelegationsrang beträgt in der Live-Tabelle 3 Punkte. St. Pauli wieder im Angriff über die rechte Seite. Saliakas versucht das Anspiel in die Mitte auf Afolayan, 20 Meter vor dem Tor. Die Kieler sind aber erstmal dazwischen. Trotzdem wieder der Ballverlust und somit Neuaufbau für den FC St. Pauli. Auf der Höhe der Mittellinie über die linke Seite. Philipp Treu dreht nochmal ab. Holstein Kiel spielt ein Mittelfeldpressing, stellt sich erstmal ein bisschen tiefer, greift erst auf Höhe der Mittellinie an und sieht, wie St. Pauli wiederkommt. Über die rechte Seite, über Saliakas, Doppelpass, doppelter Doppelpass, da ist Irvine. Jetzt knapp außerhalb des 16ers auf der rechten Seite. Scharfe Flanke auf den zweiten Pfosten, rutscht durch. Da ist nochmal Philipp Treu, ungefähr auf Höhe der linken Strafraumkante. Was macht er? Zieht auf seinen rechten Fuß, schießt! Aber gehalten von Thomas Dehne, bleibt beim 0-0.
Das zweite Tor ist gefallen an diesem Samstagnachmittag in der Fußball-Bundesliga. Das 1-0 für Borussia Mönchengladbach durch ein Eigentor der Freiburger, also Führung für die Borussia. Und die TSG Hoffenheim ja durch den frühen Treffer, 4. Minute, André Kramaric gegen Mainz, ebenfalls mit 1-0 vorne auf den anderen 3 Plätzen. Das gilt auch für Leverkusen gegen Union, noch keine Tore, 0-0. Stippvisite mal wieder in der Frauen-Bundesliga, das Spitzenspiel Eintracht Frankfurt gegen Meister und Tabellenführer Bayern. Und die sind einfach deutlich besser, Martina Knief.
Bayern München fährt den Sieg als Tabellenführer beim Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt sicher nach Hause. 3-0 steht es nach wie vor, 2-0 schon zur Pause durch die Treffer von Lea Schüller und Clara Bühl. Die Dänin Pernille Harder legte in der 48. als sie den Ball reinspitzelte ins Frankfurter Tor das 3-0 nach. Und seitdem machen das die Münchnerinnen einfach im Stile einer Spitzenmannschaft. Feiern auch mal Julia Quinn, die Kapitänin der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft, für eine super Rettungstag in der Defensive ab und die Frankfurterin ein bisschen Form verbessert in der zweiten Halbzeit. Aber weit davon entfernt, hier überhaupt mal ein Tor zu schießen. Das ist zu harmlos und das ist heute in weiten Teilen auch einfach zu schlecht. München führt in Frankfurt 3-0.
Und der VfL Bochum liegt jetzt zurück im Ruhrstadion vor 25.000 Zuschauern. 0-1 gegen den FC Augsburg, womit wir wieder bei der Partie von Bayer Leverkusen gegen Union Berlin wären.
Kurze Schrecksekunde gerade beim Stand von 0-0 für alle hier im Stadion. Die Union-Fans hatten schon angefangen zu jubeln, denn der Ball lag im Tor von Bayer 04 Leverkusen. Die vermeintliche Führung für die Gäste, für die Jungs aus Köpenick. Ilic per Abstauber, der serbische Stürmer. Aber, ziemlich deutlich die Abseitsposition, so ein halber Meter war es. Querfeld hatte die Ecke geköpft. Radetzky im Leverkusener Tor konnte nur zur Seite wischen und dann steht er da, wo ein Stürmer mit Torjäger, mit Torriecher eben steht, der Ilic, und buxiert den über die Linie. Abseitsposition, die Ecke, muss man fairerweise sagen, hätte es aber eigentlich gar nicht geben dürfen. Im Vorfeld hatte eben jener Ilic sich beim Abschluss selbst angeschossen, Schiedsrichter gespannt, hat es nicht bemerkt. Union ist ein bisschen besser drin in der Partie, steht weiter 0-0.
Und in Mönchengladbach ist der nächste Treffer gefallen, diesmal für die Gäste vom SC Freiburg. Schnell der Ausgleich, das 1-1 für die Freiburger nach der Führung für die Borussia. Kleine Stippvisite in der 3. Liga bei Tabellenführer Dresden.
Das ist dann jetzt schon ein ziemlich hoher Aufwand, den Dynamo Dresden in dieser 87. Minute betreibt. Alias Zazar, der Slowene, nochmal mit der Flanke von der rechten Seite. Viele Möglichkeiten, jetzt viele Dribblings. Und man merkt, warum Dynamo der Tabellenführer ist mit eventuell 8 Spielen in Folge ohne Niederlage und warum Osnabrück da unten drin steckt und um den Klassenerhalt zittern muss, weil die Dresdner eben von der Bank deutlich mehr Qualität bringen konnten zum Ende dieser englischen Woche mit Hauptmann, mit der Ferner, dem 17-fachen Saison-Torschützen. Und deswegen häufen sich jetzt eben auch die Möglichkeiten, die beste gerade eben nochmal vom eingewechselten Jungspieler von Ömichen, gerade in diesem Jahr mit einem Profivertrag ausgestattet. Aber er konnte am Ende ganz knapp noch geblockt werden vom Innenverteidiger von Yigit Karademir. Es bleibt erstmal beim 0-0, aber es sind eben auch noch 3 Minuten offiziell zu spielen.
Wir sind dann gleich wieder in der Bundesliga, in der Bayarena, wo Meister Leverkusen gegen Union spielt und sich müht, aber kein Tor erzielen kann. Und der FC Hansa Rostock liegt nach wie vor 4:0 vorn gegen Ferl. Also da ist nichts mehr Überraschendes zu erwarten. Und Energie Cottbus, wie gesagt, dann morgen bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Wie schwer wiegen die Niederlagen der Cottbusser in den vergangenen Wochen? Wie sehr drückt das aufs Gemüt?
Heftig, würde ich sagen. Cottbus hatte sich ja fast ein bisschen abgesetzt oben mit Dresden vom Rest der Konkurrenz. Und jetzt sind sie, wir hatten ja die Tabelle vor dem Spiel morgen in Dortmund auf Platz 4 zurückgerückt. Defensiv anfälliger, vorne nicht mehr so effektiv und so erfolgreich wie in der ersten Saisonhälfte. Also das wird jetzt richtig, richtig schwer. Nicht aussichtslos, aber richtig schwer.
Wir dürfen nicht vergessen, Cottbus ist ein Aufsteiger, spielt eine grandiose Saison, aber umso betrüblicher natürlich, wenn man eine derart gute Ausgangsposition sich erarbeitet hat und dann das möglicherweise zwischen den Händen dahin läuft. Und hier sind die Zwischenstände von den Plätzen in der Bundesliga.
Leverkusen gegen Union, da sind wir gleich wieder, keine Tore 0:0. Das gilt auch für Kiel gegen St. Pauli. Auf den anderen drei Plätzen sind Tore gefallen. Mönchengladbach gegen Freiburg 1:1. Das Eigentor von Christian Günther, dem Freiburger Ausgleich durch Patrick Osterhage für Mönchengladbach. Bochum liegt hinten gegen Augsburg. Samuel Essende, der Torschütze für den FCA. Und der erste Treffer des Tages ganz früh. Hoffenheim 1:0 vorne, Kramaric gegen Mainz.
Angesichts der Tatsache, dass Meister Leverkusen die Kombo fast wieder komplett hat, finde ich das umso bemerkenswerter, dass der erste FC Union Berlin nach 20 Minuten immer noch mit einem 0:0 dasteht, selbst Chancen hatte und trotz der Ergebnisse in den vergangenen Wochen. Also die Leverkusener, das haben wir ja vorher im Gespräch gehört mit unserem Reporter Philipp Hofmeister, die wollten heute richtig zu lang.
Ja, Leverkusen muss gewinnen heute, muss auf drei Punkte an die Bayern ranrücken, heute Abend dann das Topspiel 18:30 gegen Dortmund. Wenn sie heute gegen Union Punkte liegen lassen, dann war's das.
Dann wieder ab nach Leverkusen.
Es hat gut 10 Minuten gedauert, bis der erste FC Union Berlin angekommen war in diesem Fußballspiel, das nach wie vor torlos 0:0 steht. Die letzten 5-6 Minuten waren richtig gut vom Team von Trainer Steffen Baumgart. Abseitstor erzielt, Abseitsposition von André Illich, zu Recht zurückgepfiffen, aber ansonsten auch die Leverkusener defensiv beschäftigt und auch das muss ein Schlüssel hier heute Nachmittag sein. Jetzt ein Foulspiel von Tim Skarke. Es gibt Freistoß für die Werkself, schnell ausgeführt von Chaka im Zusammenspiel da mit Palacios im Zentrum, 35 Meter Torentfernung. Dann schön das Spiel verlagert auf die linke Seite zu Grimaldo. Der wird sofort vor Kapitän Trippel gestellt, muss den Weg zurückgehen. Und momentan hat Leverkusen keine Lösung. Die ersten 5, 6, 7, 8 Minuten waren gut. Jetzt ist Union da und sehr präsent und verdient sich bislang dieses 0:0.
Kiel führt jetzt 1:0 im Nordderby gegen St. Pauli und Überraschendes kurz vor dem Abpfiff aus Dresden im Dynamo-Stadion spielt ja der Spitzenreiter gegen den VfL Osnabrück und der führt jetzt plötzlich mit 1:0. Und wir haben dann als nächstes Kiel im Visier, die Förde mit dem Holstein-Stadion und sind uns darüber einig, dass es keine große Überraschung wäre, wenn die Holsteiner sich wieder verabschieden müssten.
Ja, wenn sie sich verabschieden müssten, das stimmt. St. Pauli, hast du vorhin auch schon gesagt, mit einer erstaunlich guten Saison, haben sich ein kleines Stückchen abgesetzt aus der Abstiegszone. Jetzt liegen sie hinten. Bernhardsson übrigens, der Torschütze, das werden wir gleich sicherlich in aller Gemütlichkeit noch von Moritz Kühn erklärt und erzählt bekommen, St. Pauli hätte eine große Chance, heute da richtig unten rauszurücken.
Und das wusste ich gar nicht, das hat Moritz Kühn, unser Reporter, vorhin erzählt, dass Holstein eben ein ausgesprochen schweres Restprogramm zu absolvieren hat. Aber es gibt ja dieses berühmte Momentum. Wer weiß, wie das Spiel heute ausgeht und was es bewirkt. Also, wir schalten nach Kiel ins Holstein-Stadion.
Jetzt bin ich gespannt, wie der FC St. Pauli auf diesen Rückstand reagiert. Es war der erste Torschuss auf das Gehäuse von St. Pauli-Keeper Nikola Vassil und er war direkt drin. 21. Minute, Bernhardsson aus 17 Metern, zentrale Position mit der linken Innenseite, mit schön viel Effet, flach unten, links hinein. Da hat sich Nikola Vassil, der Keeper des FC St. Pauli, ganz lang gemacht, wollte mit seiner rechten Pranke das Ding noch um den Pfosten lenken, kam aber nicht mehr ran und somit führt Holstein Kiel jetzt hier mit 1:0. 23 Minuten sind rum.
Ja, für St. Pauli könnte es bei diesem Spielstand nochmal eng werden im Rennen um den Klassenerhalt. Holstein Kiel würde dieser Punkt bzw. die drei Punkte richtig viel bringen, aber wir haben noch ganz viel auf der Uhr. 1-0 die Führung für Kiel gegen St. Pauli.
Kiel, und das finde ich bemerkenswert, hat der Tabellenletzte übrigens, hat den Vertrag mit Trainer Marcel Rapp verlängert. Egal, ob sie absteigen oder drin bleiben, Marcel Rapp bleibt Trainer. Und jetzt geht's nach Hoffenheim.
Der Nebel in Hoffenheim, der hängt noch immer tief, weil die Fans der TSG hier ein bisschen gezündelt haben in der Anfangsphase. Seitdem hat ihr Team auf dem Platz aber auch ganz gut gezündelt. 25 Minuten gespielt, die TSG führt weiterhin mit 1-0, die Mainzer. Aber sie arbeiten sich jetzt rein in diese Partie und kommen mal über die rechte Seite, versuchen es über Paul Nebel. Aber die TSG steht extrem konsequent, verteidigt extrem konsequent. Und dieses Räume suchen, dieses Durchtanzen, das gelingt den Mainzern gerade nicht so gut. Nebel jetzt mit dem Ball rüber und dann der Abschluss aus der Distanz von Nikolas Veratschnik, der Österreicher, der heute in die Startformation gerückt ist bei den Mainzern. Der Ball aber geht vorbei und so bleibt es beim 0-1 aus Sicht der Mainzer in Hoffenheim.
Das war Ann-Kathrin Rose und jetzt wieder ab in den Borussia-Park. Mönchengladbach gegen den SC Freiburg. Ein Kampf um einen Platz im Europacup.
Es geht hin und her in Mönchengladbach. Jetzt wieder die Borussia über die rechte Seite. Hackentrickversuch von Franck Honorat. Und diesmal springt kein Tor, aber immerhin eine Ecke dabei heraus. Er flankte mal wieder gefährlich und scharf von der rechten Seite. Da blieb dem Freiburger Kapitän nichts anderes übrig, als den Ball ins eigene Tor abzufälschen. Christian Günther unglücklich, aber das war zu dem Zeitpunkt durchaus verdient und seitdem tut Gladbach auch mehr fürs Spiel, auch wenn sie zwischenzeitlich den Ausgleich kassiert haben. 1-1, jetzt Ecke von rechts kurz ausgeführt, Flanke, Hack. Kleindienst kommt dran, kann den Ball aber nicht drücken. Kübler im zweiten Versuch kann er den Ball klären. Na, doch noch nicht ganz. Freiburg kriegt den Ball nicht aus dem Strafraum raus. Jetzt haben sie es geschafft. Einwurf für Gladbach von der linken Seite. Spielstand nach 25,5 Minuten 1-1.
5 Tore bislang gefallen in dieser knappen ersten halben Stunde. Eins davon in Bochum, aber nicht für den VfL, für den Gastgeber, sondern für die Gäste. Augsburg, Essende war es mit einem abgefälschten Ball.
Bochum schwach, Augsburg stark und mit einem richtig guten Plan für dieses Spiel. 1-0 die Führung für die Gäste aus Schwaben geht auch leistungstechnisch voll in Ordnung. Augsburg hat mehr Ballbesitz, mehr Zug nach vorne, mehr Plan, spielt die Bochumer Defensive immer wieder gut aus. Eben hatte Claude Maurice die Möglichkeit zum 2-0, scheiterte allerdings am Bochumer Keeper Horn mit einem wuchtigen Schuss aus 20 Metern. Das Tor von Samuel Essende nach 16 Minuten, während Augsburg jetzt mit ein wenig Gemächlichkeit tief in der eigenen Hälfte neu aufbaut. Bochum allerdings hatte auch eine gute Ausgleichsmöglichkeit durch Paslak. Das war der einzig brauchbare Angriff des VfL. Paslak-Schuss ging am Tor vorbei, so weiter 0-1 der Spielstand.
Sie hören die Fußball-Bundesliga im RBB 24 Inforadio. In Kürze die nächsten Nachrichten. Vorher schalten wir noch einmal nach Leverkusen zu Philipp Hofmeister.
Leopold Querfeld ist der Herr der Lüfte momentan da im eigenen Strafraum. Köpft diesen Freistoß, diese Flanke von Grimaldo zunächst mal raus. Zweite Welle von Bayer 04 läuft beim Stand von 0-0. Voller Einsatz. Grimaldo mit dem langen Bein, grätsch vorbei. Skarke macht den Ball fest für Union. Und dann geht's möglicherweise in Richtung Mittellinie. Aber da wird er abgeräumt, der Josip Juranovic, und fliegt fast da in die Führungskamera des übertragenen Senders hinein. Hoffentlich hat er sich da jetzt nicht wehgetan. Der Kroate kam da ein bisschen ins Straucheln, flog noch über das lange Bein seines Gegenspielers, dürfte aber weitergehen. Mit einem Einwurf für den 1. FC Union Berlin, der Gästeblock rechts von mir, der schon vor dem Anpfiff mit einer kleinen Choreografie überzeugt hat, den Block einmal kollektiv in Rot und Weiß gehüllt, sieht jetzt, wie Frederik Grönow, der Keeper, angelaufen wird. Und zwar von Teller, und der lässt den Fuß ein bisschen stehen, stempelt den Keeper ab. Deswegen humpelt der Renault jetzt ein bisschen durch den eigenen Strafraum. Ball ist aber schon wieder in der Hälfte von Bayer 04. Union kriegt den Angriff nicht zu Ende gespielt. Deswegen Ballbesitz für die Gastgeber, die ein bisschen was draufpacken müssen, wenn es denn eine Ansage werden soll in Richtung Süden, in Richtung München, in Richtung FC Bayern, mit Blick auf das Meisterrennen der Bundesliga, wenn man es denn überhaupt noch als so etwas bezeichnen kann, angesichts von 6-Punkten-Differenz vor dem Anpfiff dieser Partie. Leverkusen schiebt an, allerdings tief in der eigenen Hälfte mit Jean Carpier, der auf Höhe der Mittellinie spielt, quer zu Tah. Union Berlin ist weiter sehr gut organisiert in der Defensive, verrichtet viel Laufarbeit Und so steht es eben korrekterweise nach einer knappen halben Stunde hier weiter 0:0.
Leverkusen gegen Union, die einzige Partie bislang ohne Tore. In der dritten Liga hat der Tabellenführer Dynamo Dresden tatsächlich verloren. 0:1 zu Hause gegen Osnabrück. Und die Frauen des FC Bayern sind auf dem besten Weg, ihren Titel zu verteidigen. Ihren Meistertitel 3:0, satter Erfolg im Spitzenspiel bei Verfolger Eintracht Frankfurt.
Und jetzt, wie angekündigt, die Nachrichten mit Kerstin Reinsch. Anschließend die erste Konferenz des Nachmittags. Und in unserer Reihe Legenden ehren wir heute einen Mann, der morgen seinen 65. Geburtstag feiert. Ich sage nur, es gibt nur einen und den Rest können Sie sich denken.
RBB 24 Inforadio. Die Bundesliga.
Präsentiert von Tipico. Die Sportwette.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Baustellenstau auf der westlichen A10 zwischen Großkreuz und Leest müssen Sie in Richtung Dreikaufland etwa 20 Minuten mehr einplanen. B107 Richtung Korswich zwischen Wiesenburg Bahnhof und Abzweig Sernow. Nach einem Unfall gibt es Behinderungen. Und auf dem Berliner Stadtring gibt es dichten Verkehr in beiden Richtungen zwischen Kurfürstendamm und Dreieck Charlottenburg.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Die USA und der Iran haben Verhandlungen über das iranische Atomprogramm aufgenommen. Die Gespräche finden im Oman statt. Zunächst laufen die Verhandlungen nur indirekt. Der Iran wird durch Außenminister Araghchi vertreten, die USA durch den Sondergesandten Witkoff. US-Präsident Trump hatte dem Iran direkte Verhandlungen über ein neues Abkommen angeboten. Er droht aber auch mit militärischen Konsequenzen, sollte das Land sich nicht gesprächsbereit zeigen. Der Vorschlag von Unionsfraktionsvize Spahn für einen neuen Umgang mit der AfD ruft Kritik hervor. Der SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus Saleh sagte dem RBB, wer Rechtsextremisten gleichstelle mit der demokratischen Opposition, relativiere die Gefahr für Gesellschaft und Demokratie. Aus dem Hauptstadtstudio Uwe Jahn.
Im Umgang mit der AfD rät Spahn zu einer richtigen Balance. Bei der Besetzung der Bundestagsausschüsse empfiehlt er, die AfD zu behandeln wie jede andere Oppositionspartei auch. Was im Klartext heißen könnte, ihr beispielsweise den Vorsitz im Haushaltsausschuss zu überlassen.
Die Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation haben sich im Grundsatz auf ein Pandemieabkommen geeinigt. Letzte Details sollen nächste Woche geklärt werden, hieß es von der WHO in Genf. Dort haben die fast 200 Mitgliedstaaten über das Abkommen beraten. Es sieht unter anderem klare Regeln dafür vor, wie im Pandemiefall Medikamente und Informationen zwischen den Staaten ausgetauscht werden. Ein Chaos wie bei Corona wolle man künftig verhindern, erklärte die WHO. Nach einigen Verzögerungen hat der Abriss der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg begonnen. Zum Start haben Betonzangen eine Rampe von der eigentlichen Brücke abgetrennt. Natascha Gutschmidt, RBB 24.
Grund für den späteren Start war, dass die Rampe zur Brücke noch einmal zusätzlich gestützt werden musste. Auf den Zeitplan hat das Ganze keine Auswirkungen. Am kommenden Donnerstag soll das gesamte Bauwerk abgerissen sein. Gearbeitet wird Tag und Nacht.
Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat gegen Darmstadt unentschieden gespielt. Die Partie im Berliner Olympiastadion endete 1:1. In der ersten Liga laufen gerade 5 Spiele, hier die aktuellen Zwischenstände. Leverkusen, Union Berlin 0:0. Mönchengladbach-Freiburg 1:1. Bochum, Augsburg 0:1.